Schlag gerne mit mir auf zu Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7. Wir betrachten heute die Verse 37 bis 39. Johannes Kapitel 7. Wir lesen ab Vers 39. Und hier lesen wir in Gottes Wort: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Gott, wir kommen jetzt vor dich und wir loben und preisen dich dafür, dass wir in deinem heiligen Tempel, in deine Gegenwart treten dürfen. Und wir preisen dich für dieses große Vorrecht, dass du jetzt zu uns durch dein Wort sprichst. Herr, wir danken dir für deine große Gnade und so flehen wir darum, dass dein Geist ausgeht und dein Wort an uns allen, Herr, anwendet, dass du uns überführst, uns ermutigst und tröstest. Und wenn Menschen in unserer Mitte sind, die noch nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, dass du durch deinen Geist sie lebendig machst und zum Glauben an ihn führst. Vater, wir bitten dich darum, dass du in unserer Mitte jetzt Großes wirkst, damit dein Name verherrlicht wird und deine Gemeinde dich lobt und preist. So bitten wir dies im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Stell dir vor, du bist auf einem großen Fest. Ein Fest mit vielen Menschen, das mehrere Tage lang dauert. Menschen, die aus der ganzen Welt zusammenkommen und mehrere Tage miteinander feiern. Ein Fest voller Freude und herrlicher Momente. Etwas, was wir uns aktuell schwer vorstellen können. Und am letzten Tag dieses großen Festes, am Höhepunkt, an diesem letzten Tag steht einer von den Gästen auf und ruft allen einige Worte zu. Worte, die die gesamte Festversammlung schockieren. Was diese Person sagt, ist unvorstellbar. So in etwa können wir uns das vorstellen, was hier in unserem Predigtext passiert. Jesus ist hier nämlich auch auf einem Fest. Und am letzten Tag dieses Festes steht er auf und ruft der gesamten Menge Worte zu, die unfassbar sind. Lass uns darum unsere Verse genauer betrachten, um zu sehen, was Jesus hier sagt. Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber. Wir erfahren aus den Versen zuvor, dass das Fest, auf dem Jesus sich hier befindet, das Laubhüttenfest ist. Einige Tage zuvor hatte er während dieses Festes die Menschen bereits im Tempel gelehrt. Und viele aus dem Volk glaubten an ihn und einige wollten ihn töten. Es ist also einiges bereits passiert, als Jesus hier am Laubhüttenfest in Jerusalem auftritt. Aber was war nochmal dieses Laubhüttenfest? Ja, es war das 7. Fest und damit das letzte Fest im hebräischen Festkalender. Zum einen war es eine Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung, die Zeit, wo Gott das Volk Israel 40 Jahre lang gnädig in der Wüste bewahrt hatte. Zum anderen war das Laubhüttenfest, wir würden heute sagen, das Erntedankfest. Die Juden brachten Gott ihren Dank für die segensreiche Ernte, die er ihnen geschenkt hatte. Es war das Fest der Freude, das letzte im Jahr, wo man feierte, nachdem man die Ernte eingesammelt hatte. Und wie sah das Fest aus? Was wurde da gemacht? Es dauerte insgesamt 7 Tage, während die Juden in selbstgebauten Hütten lebten, darum auch Laubhüttenfest. Dazu pilgerte das Volk Israel auf einer Wallfahrt nach Jerusalem, dorthin, wo der Tempel stand. Sie pilgerten in die heilige Stadt, um dort gemeinsam das Fest zu feiern. Und während dieser Tage wurden viele Opfer gebracht und es gab verschiedene Zeremonien. Über die Jahrhunderte kamen auch verschiedene Festbräuche dazu. Zum Beispiel gab es einen Feststrauch, den man in der rechten Hand getragen hatte, und einen Etrog, eine Art Zitrusfrucht, die man in der linken Hand trug. Es gab auch einen Umzug mit Weidenzweigen um den Altar und so weiter. Es wurde mehrere Tage ausgiebig gefeiert. Das Laubhüttenfest gehörte zu den fröhlichsten Festen der Juden. Es war das Fest schlechthin. Manche Juden pflegten darum zu sagen, wer dieses Fest nicht gesehen hat, der wisse nicht, was Jubel ist. Und nun hier, in unserem Textabschnitt, befindet sich Jesus am letzten, dem großen Tag dieses Festes. An diesem großen Tag fand nämlich eine ganz besondere Zeremonie statt. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, wie diese prächtige Zeremonie ablief. Und zwar schöpfte bei Tagesanbruch der Hohepriester einen Krug voll Wasser aus dem Teich Siloah. Daraufhin ging er mit dem Wasser zum Tempel und wurde mit Trompetenströßen begrüßt. Er traf dabei auf einen anderen Priester, der Wein trug für das Trankopfer. Die beiden stiegen die Rampe zum Altar empor und dann gossen sie gleichzeitig den Wein und das Wasser auf den Altar im Tempel. Und daraufhin stimmte das Volk das sogenannte Hallel an. Das war ein Wechselgesang zwischen Leviten und dem Volk. Ein Gesang, wo sie die Psalm 113 bis 118 sangen. Und als der Gesang Psalm 118 erreichte, schüttelten die Pilger ihre Feststäubchen in der rechten Hand, mit der linken erhoben sie das Etrog und alle priesen den Herrn mit den Worten aus Psalm 118, wo es heißt, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Es sage Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Es sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade währt ewig. Es sagen die, den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Stell dir einen Augenblick diesen herrlichen Moment vor, wie das gesamte Volk am Tempel versammelt ist, wie die gesamten Pilger in diesen herrlichen Lobgesang einstimmen, nachdem der Priester das Wasser ausgegossen hat. Sie alle loben und preisen den Herrn, alle singen und erheben den Gott Israels. Und genau an diesem letzten großen Tag des Laubhüttenfestes tritt Jesus auf. Mag sein, dass er nach der Zeremonie im Tempel stand, so wie er einige Tage zuvor das Volk lehrte. Er wartete, bis der Gesang verklungen war und es still wurde. Und dann durchbrach er die Stille mit einem lauten Ruf. Vers 37. Wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Jesu Ruf erschallt laut aus dem Tempel hervor. Der Schall gelangt zu der versammelten Volksmenge und er ruft ihnen zu, dass wer Durst hat, zu ihm kommen soll und trinken soll. Dass Jesus diese Worte an diesem letzten großen Tag ausrief, hatte natürlich einen Grund. Jesus knüpft mit seinem Ruf sicherlich an diese Wasserzeremonie an, die an diesem Tag stattfand. Er redet hier aber nicht von Trinkwasser, das er anbietet. Dieses Wasser, Trinkwasser, stillt den Durst nämlich nur für eine Zeit. Es geht um eine ganz andere Art von Durst. Es geht um den Durst der Seele nach wahrem Leben. Denn das Volk, zu dem Jesus hier ruft, war in einem elenden, erschreckenden, völlig betrübten Zustand. Und nicht nur Israel zu der damaligen Zeit, wir alle Menschen befinden uns in diesem Zustand, wo die Seele bildlich gesprochen völlig ausgetrocknet ist. Um das besser zu verstehen, ist es hilfreich, wenn wir mal vor Augen haben, wie es zu diesem Durst bei uns Menschen kam. Gott schuf den Menschen nämlich und setzte ihn in einen Garten, in das Paradies. Unser Garten wurde vor einem Wasserstrom bewässert, der aus Eden floss. Wie wir aus Hesekiel 28 erfahren, lag Eden auf einem Berg und von diesem floss der ein Strom von Wasser, der das Paradies bewässerte. Und dort in diesem Garten lebten die Menschen in vollkommener Harmonie mit ihrem Schöpfer und es mangelte ihnen an absolut gar nichts. Sie waren völlig gesättigt und Gott und lebten in diesem wunderbaren, in diesem herrlichen Paradies. Sie waren völlig gesättigt und ihre Seelen kannten keinen Durst. Doch wir wissen, sündigte der Mensch. Er musste diesen herrlichen Garten verlassen. Er musste weg aus Gottes Gegenwart. Durch Adam verlor die gesamte Menschheit den Zugang zu der Gemeinschaft mit Gott und zu diesem herrlichen Paradies. Die Menschen verloren das ewige Leben und seitdem befindet sich die gesamte Menschheit in einem durstigen Zustand. Der Durst nach diesem Leben, wo es ihnen an nichts mangelte. Die Erde ist geistlich gesprochen zu einer trockenen Wüste geworden, wo der Mensch durstig umherirrt. Überall sind Not und Elend, Tod und Traurigkeit. Und nun tritt Jesus auf. Er ruft aus, dass wer diesen Durst verspürt, zu ihm kommen und diesen Durst stillen kann. Er hat das Wasser des Lebens und wer davon trinkt, wird diesen elenden Durst der Seele stillen. Für das Volk Israel, zu dem Jesus diese Worte sprach, war das wie eine Art Echo, das ihnen bekannt war. Sie kannten aus ihren Schriften, aus dem Alten Testament, diese Einladung und diesen Ruf an alle Durstigen zu kommen und zu trinken. Und als Jesus ihnen zurief, kamen ihnen bestimmt diese Stellen, genau diese Stellen in den Sinn. Stellen wie zum Beispiel Jesaja 55, Vers 1, wo es heißt, auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Oder Jesaja 12, Vers 3, und ihr werdet mit Freunden Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Die Juden kannten diese Stellen. Jesaja weissagte nämlich von diesem Tag, wo Gott sein Volk aus ihren Sünden und ihrem Elend erretten wird. Sie wussten, dass Gott davon sprach, dass er durch seinen Knecht, durch den Messias, die Zeit der Erlösung und des Friedens bringen wird. Gott wird das wiederherstellen, was durch Adam ins Elend gestürzt wurde. Und dann wird der Herr sein Volk zu Wasserquellen führen, und dann werden sie nicht mehr dürsten, wie es heißt in Jesaja 49, Vers 10. Wenn Jesus also auftritt und dem Volk Israel zuruft, wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke, dann wiederholt er den Ruf, den Jesaja einige Jahrhunderte zuvor ausgerufen hatte. Jesus lädt sie ein, zu kommen und von ihm selbst zu trinken. Das, wovon der Prophet weissagte, das beginnt sich jetzt in ihm zu erfüllen. Jesaja sprach davon, dass der Herr, der Gott Israel, selbst sein Volk zu diesen Quellen des Wassers führen wird. Was Jesus hier sagt, kann also nur Gott sagen. Und so sollen sie kommen und trinken und den Durst ihrer Seelen in ihm stillen. Ja, so wie der Hohepriester das Wasser aus dem Teich Siloah schöpfte, so können sie kommen und aus den Quellen der Rettung das Wasser des ewigen Lebens schöpfen. Und wer von diesem Wasser trinkt, ja, der kann in Wahrheit in diesen Lobgesang vom Psalm 118 einstimmen. Preist den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade wird ewig. Wer zu Jesus kommt, wird erleben, was es heißt, dass Gott ewig gnädig ist. Der wird erleben, was wahre Jubelfreude ist. Doch wie kann man zu Jesus kommen und von diesem Wasser trinken? Wie geht das, den Durst der Seele zu stillen? Jesus sagt weiter in Vers 38, wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat. Zu Jesus zu kommen und aus der Quelle des ewigen Lebens zu trinken, geht also, indem man an ihn glaubt. So wie es Jesus ein Kapitel zuvor sagt, in Johannes 6, Vers 36, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. An Jesus zu glauben führt dazu, dass der Durst der Seele gestillt wird. Und um den Durst der Seele zu stillen, muss man also im Glauben zu ihm kommen. Und wer seinen Worten glaubt, dessen Durst der Seele wird gestillt werden. Deine Seele ist eine ausgetrocknete Wüste, bis du kommst und von diesem Wasser des Lebens trinkst. Du bist wegen der Sünde von Gott getrennt und du wirst in dieser Welt verdurstet umherirren, so lange, bis du im Glauben zu Jesus kommst. Wenn du darum noch in deinen Sünden verloren bist, wenn du diesen Durst in der Seele erkennst und nicht mehr kannst und nicht mehr willst, dann hör Jesu Ruf. Du kannst kommen und aus der Quelle des ewigen Lebens trinken. Glaube darum an ihn. Finde bei ihm Erlösung und ewiges Leben und du wirst erleben, wie er dir Vergebung, Ruhe, Frieden und völlige Sättigung schenkt. Denn in Jesus allein kann dieser Durst gestillt werden. Er allein kann dir wahres, ewiges Leben schenken. Wie er selbst sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ein Schluck von diesem Wasser des Lebens und deine Seele wird garantiert gesättigt werden. Doch hier hört es nicht auf. An Jesus zu glauben und Erlösung, Vergebung und Sättigung zu erhalten, ist eine herrliche, unbeschreiblich wunderbare Sache. Doch das ist nicht alles. Jesus ruft den Durstigen hier nicht einfach nur zu, dass sie kommen und trinken sollen. Es hört nicht dabei auf, an Jesus zu glauben und für sich selbst alle Segnungen zu genießen, die er schenkt. Es geht um mehr, es geht weiter. Nochmal Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du an Jesus glaubst, ja, dann empfängst du aus der Quelle des ewigen Lebens. Was du aber von ihm empfängst, behältst du nicht einfach für dich selbst. So wie der Priester das Wasser aus dem Teich Siloah schöpfte und es im Tempel ausgoss, so kommen wir zu Jesus und trinken aus der Quelle des Lebens, damit dieses lebendige Wasser wieder aus uns herausströmt. Darum sagt Jesus nicht, dass wer an ihn glaubt, dass in seinen Leib Ströme lebendigen Wassers hineinfließen werden. Er sagt, dass wer an ihn glaubt, dass aus seinem Leibe Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. An Jesus zu glauben führt dazu, dass aus deinem Inneren heraus lebendiges Wasser fließen wird. Wie es heißt in Johannes 4, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird dürsten. Jesus meint hier Wasser aus einem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinken will, das ich ihm geben werde, dem wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Aber wie ist das zu verstehen? Was hat das zu bedeuten, dass Ströme des lebendigen Wassers aus einem herausfließen? So wie die Schrift bereits davon gesprochen hat, zu diesem Wasser des Lebens zu kommen, so hat die Schrift auch bereits von diesem Strom lebendigen Wassers gesprochen, der eines Tages fließen sollte. Eine Stelle davon ist Hesekiel 47. Die letzten Kapitel des Propheten Hesekiel beschreiben nämlich einen mächtigen Tempel, den Gott eines Tages aufrichten wird. Und Hesekiel beschreibt, wie aus diesem Tempel ein Strom vom Wasser fließt. Das heißt zum Beispiel in Hesekiel 47, Vers 1, und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, also des Tempels, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet, und Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Zu der Zeit, als Hesekiel diese Worte prophezeite, war der Tempel in Jerusalem zerstört. Gottes Herrlichkeit hatte den Tempel verlassen und das Volk Israel befand sich im Exil. Hesekiel beschreibt das Volk als ein Tal voll von dürren Gebeinen. Es war in einem absolut ausgetrockneten Zustand wegen ihrer Sünde und Rebellion gegen Gott. Doch Hesekiel weissagt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Gottes Herrlichkeit wird zu seinem Volk zurückkehren. Er wird dieses dürre Volk durch seinen Geist lebendig machen und dann wird aus diesem mächtigen Tempel ein Strom von Wasser fließen. Hesekiel beschreibt, wie dieser Strom aus dem Tempel fließt. Erst ist dieser Strom klein, doch er wird immer größer. Er wird so tief, dass man nicht mehr darin stehen kann. Dieser mächtige Fluss fließt in die trockene Wüste bis zum Toten Meer und überall, wo er lang fließt, überall wachsen Bäume und alles wird lebendig. Sogar das Tote Meer, dort, wo eigentlich gar kein Leben zu finden ist, es wird lebendig, sodass es von Tieren wimmelt. Das sind natürlich Bilder, die eine Realität beschreiben sollen. Hesekiel weissagt, dass eines Tages der Strom lebendigen Wassers fließen wird, der alles lebendig macht, dort, wo er hinfließt. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, Hesekiels Vision ist eine Anspielung an den Strom vom Wasser, der aus Eden floss und den Garten bewässerte. Dieser Strom, der das Paradies bewässerte und den Menschen, den Tieren und Pflanzen Leben spendete. So weissagt Hesekiel, dass eines Tages ein Strom lebendigen Wassers fließen wird, der Leben bringen wird. Ein Strom von Wasser, der diese dürre Erde erneuern und neues Leben spenden wird. Und nun tritt Jesus am letzten Tag des Festes auf. Er sagt, dass Ströme des lebendigen Wassers aus allen fließen werden, die an ihn glauben. Das heißt, jeder, der an ihn glaubt, aus ihm werden diese Ströme ausgehen, die neues Leben spenden, dort, wo sie hinfließen. Doch wie ist auch das zu verstehen? Inwiefern fließen diese Ströme aus einem heraus, der an Jesus glaubt? Wie geht das konkret? Darum kommentiert Johannes diese Worte weiter in Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Johannes erläutert diese Worte. Er sagt, dass diese Ströme des lebendigen Wassers aus denen fließen, die den Heiligen Geist empfangen werden. Denn so wie der Priester das Wasser im Tempel ausgoss, so wird Jesus seinen Geist ausgießen auf alle, die an ihn glauben. Gott macht sein Volk also durch seinen Geist zunächst lebendig. Und wenn man diesen Geist, den Heiligen Geist, empfängt, dann wird man zu einem Ort, aus dem diese Ströme des lebendigen Wassers herausfließen. Jesus sendet seinen Heiligen Geist in alle Glaubenden, damit durch sie diese Ströme des lebendigen Wassers in die Welt ausgehen. Durch das Werk des Geistes in uns Gläubigen soll also dieses tote Meer, diese gefallene Schöpfung lebendig und erneuert werden. Darum heißt es Ströme des lebendigen Wassers, weil der Geist Leben dorthin bringt, wohin er ausgeht. Als Jesus aber diese Worte sprach, war der Heilige Geist noch nicht auf alle ausgegossen. Darum sagt Johannes weiter in Vers 39, Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Natürlich war der Heilige Geist bereits auf Erden. Wir sehen, wie er im Alten Testament über Menschen kam und sie gebrauchte. Oder wie der Geist auf Jesus bei seiner Taufe kam und wie Jesus seinen gesamten Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes tat. Der Heilige Geist war bereits da, aber er war noch nicht in dieser Fülle ausgegossen. Erst, wenn Jesus das letzte Opfer gebracht hat, wenn sein Leib zerschlagen und wenn er auferstanden ist, dann wird er verherrlicht sein und in den Himmel auffahren, auf seinen Thron sich setzen und dann wird er den Heiligen Geist auf alle ausgießen in einer Fülle, wie es vorher nicht war. Wir wissen, dass dies an Pfingsten geschah. An Pfingsten fiel der Heilige Geist auf die Gläubigen. An Pfingsten goss Jesus den Geist in seiner Fülle aus. Vorher waren die Menschen hier und dort vom Geist erfüllt und es flossen hier und dort kleine Ströme. Aber an Pfingsten brach der Damm. Gott sandte seinen Geist auf alles Fleisch und die Ströme des lebendigen Wassers brachen in diese Welt aus. Gott sandte seinen Geist in alle Glaubenden, damit sie nun ausgehen und diese Ströme die Erde fluten. Das ist es, was wir auch in Johannes 20 sehen. Dort sehen wir, wie Jesus den Jüngern nach der Auferstehung erscheint und ihnen zuspricht, dass sie den Geist empfangen werden. Und heißt es in Johannes 20, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, zu seinen Jüngern, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jesus haucht seine Jünger an und sendet seinen Geist in sie. Und dadurch sendet er auch sie selbst. Und so wie Gott Adam anhauchte und ihn zum Teil der ersten Schöpfung machte und wie er Adam in den Garten platzierte, damit er den Garten bebaut und dieser herrliche Garten, das sich auf der Erde ausdehnt, so haucht Jesus seine Jünger an und sendet seinen Geist in sie. Er gibt ihnen aber nicht einfach nur natürliche Kraft, so wie Adam. Er gibt ihnen seinen Geist und dadurch geistliche Kraft, um das zu tun, worin Adam versagt hat. So wie der Strom aus dem Tempel bei Hesekiel floss und überall, wo er hinfloss, Leben brachte, so fließen aus alligen Gläubigen jetzt diese Ströme des lebendigen Wassers. Ströme, die Leben dorthin bringen, wo Jesus uns hinsendet. Durch das Werk des Geistes in uns geschieht also nichts anderes, dass Gott das Paradies auf dieser Erde wiederherstellt. Das ist es. Wozu Jesus seinen Geist in alle Gläubigen sendet. Das, was der erste Adam nicht geschafft hat, das wird der zweite Adam, Jesus, durch seine Nachfolger aus. Das ist das Werk des Geistes durch die Gemeinde. Und diese Ströme lebendigen Wassers werden in diese Welt ausgehen, bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird Gott alle Dinge vollständig wiederherstellen. Und dann wird dieser Auftrag völlig beendet sein. Johannes beschreibt in den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung, ja, wie herrlich das dann sein wird. Dann heißt es in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihrer Mitte sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen stehen und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichts der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Ende wird also sein, dass das Paradies vollständig wiederhergestellt ist. Dieser Strom von Wasser des Lebens wird aus Gottes Thron fließen, so wie er zu Beginn aus Eden floss. Doch dann wird dieser Strom in die gesamte Erde ausgehen und dieser herrliche Garten des Paradies die gesamte Welt umfassen. Was Adam nicht geschafft hat, das wird Jesus erreichen. Wir werden in Gottes Gegenwart leben. Wir werden vor seinem Angesicht sein. Es wird keinen Durst mehr geben, keinen Tod, keine Trauer und kein Elend. Gott wird alles in allem sein. Wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen. Und bis dahin haben wir als diejenigen, die an Jesus glauben, eine Bestimmung. Die Aufgabe der Gemeinde besteht darin, dass durch uns diese Ströme des lebendigen Wassers in diese Welt fließen. Die sollen in diese gefallene Schöpfung ausgehen und überall dieses neue Leben in Jesus hinbringen, bis Gott am Ende der Zeit die gesamte Schöpfung vollständig erlöst und sein Ziel endgültig verwirklicht. Verstehst du, was das für dein Leben bedeutet? Du hast eine unfassbar herrliche Aufgabe. Du bist ein Teil davon, dass Gott das Paradies wiederherstellt. Du bist ein Teil davon, dass Gott in diese gefallene Schöpfung seine neue Schöpfung bringt. Du bist ein Teil dieses Auftrages, den Gott durch seine Gemeinde ausführt. Durch die Gemeinde und somit auch durch uns soll dieses tote Land, diese gefallene Schöpfung lebendig werden. An Jesus zu glauben und aus der Quelle des Lebens zu schöpfen, ist nicht einfach etwas, das du für dich behalten kannst. Ja, es ist wunderbar, den Durst der Seele in Jesus zu stillen. Er gibt uns aber von ihm zu trinken, damit er uns sendet. Wenn du darum seinen Geist empfangen hast, dann sei dir dessen bewusst, dass diese Ströme des lebendigen Wassers auch aus dir fließen. Und das trifft nicht nur auf diejenigen zu, die an der vordersten Front stehen und das Evangelium predigen. Jeder Christ, jeder, der an Jesus glaubt, ist mit eingeschlossen. Das Evangelium zu predigen ist ein wichtiger Teil davon, aber auch dein alltäglicher Wandel gehört dazu. Das heißt, wenn du auf der Arbeit bist, in der Uni, Schule oder zu Hause bei deiner Familie, egal wo du bist, aus dir fließen diese Ströme des lebendigen Wassers. Gott bringt dieses neue Leben dorthin, wo du bist, und dein Umfeld wird tatsächlich verändert. Lebe darum täglich in dem Bewusstsein, dass aus deinem Inneren dieser Strom von Wasser fließt, dass du alles, was du in der Kraft des Geistes tust, früher oder später Auswirkungen haben wird, dass alles, was du tust, von Bedeutung ist und ewigen Wert hat. Jedes gute Werk, jede gute Tat, mag es noch so gering erscheinen, das alles ist ein Schritt näher dahin, dass am Ende alles wiederhergestellt ist. Der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 58 sagt: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Aber vielleicht meinst du, dass dein Umfeld gar nicht durch dich verändert wird, dass du gar nicht jemand bist, auf den diese Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, dass aus ihm diese Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Glaube seinen Worten. Und du wirst sehen, wie dort, wo du im Geist lebst, dieses Leben der neuen Schöpfung hingelangen wird. Was würde nur passieren, wenn wir Jesu Worte im Glauben fassen und hingehen, wo er uns hinsendet? Was würde passieren, wenn wir von Herzen, wenn wir fest daran glauben, dass der Geist Gottes in uns wohnt, der mächtig ist, unvorstellbar Großes zu bewirken? Ja, aber es kann aber auch sein, dass der Strom von Wasser nicht aus dir in dieser Fülle herausbricht. Dieser Fluss von lebendigen Wassers ja in dir gestaut ist. Da musst du dich fragen, wo du das Werk des Geistes in dir hemmst. Vielleicht durch Sünde, dass du den Geist betrübst. Oder durch ein schlechtes Zeugnis für dein Umfeld. Dann sei dir bewusst, dass Gott durch dich diese Ströme in die Welt ausgehen lassen will. Räume darum alles aus dem Weg, was dieses Wasser des Lebens daran hindert, mächtig aus dir herauszubrechen. Und wenn du zu Jesus im Glauben gekommen bist, wenn wir von ihm empfangen haben, dieses herrliche, ewige Leben, ja, wie könnten wir dann nicht immer wieder zu ihm kommen wollen? Immer wieder zu ihm kommen und von diesem herrlichen Wasser des Lebens schöpfen. Suche den Herrn darum täglich im Gebet und schöpfe aus seinem Wort. Suche ihn in seiner Gemeinde, in seinem Gottesdienst und empfange seine Gnade. Der Herr reicht dir hier alles da und du kannst kommen und schöpfen und deine Seele völlig sättigen. Und wo, wenn nicht hier am Tisch des Herrn? Der Herr Jesus hat auch am Kreuz diesen heftigen Durst erlitten. Sein Leib wurde zerschlagen und aus seiner Seite floss Wasser. Hat er diese Qualen, denn nicht alle erlitten, damit sein Tod zu der Quelle wird, aus der uns alle Segnungen zuströmen? Darum ist hier an seinem Tisch wahre Speise und wahrer Trank für deine Seele. So lasst uns gleich zu ihm kommen und ihn in uns aufnehmen. damit du auch in die kommende Woche gestärkt gehen kannst und diese Ströme des lebendigen Wassers aus dir mächtig herausfließen. Amen. Amen.